Holly Monroe stemmte sich gegen das Geländer und rief um Hilfe, und da kam auch schon George herbeigestürzt, fasste mich in den Armen und zog. Mit vereinten Kräften, wie zwei Fischer, die ihren Fang einholen, zerrten und hieften mich die beiden unsanft und Stück für Stück über das Geländer und ließen mich wie einen nassen Sack auf den Treppenabsatz plumpsen, wo ich Lockwood erblickte, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Holzboden lag. Viertens. Unruhe. Kapitel 13. Wir saßen in der Portland Row in der Küche, zu dritt. Bläuliches Licht sickert durchs Fenster, der Morgen dämmerte. »Es geht ihm bald wieder besser«, sagte ich. »Oder?« George starrte den Rest seines heißen Kakaos, als könnte er aus dessen schaumigen Tiefen die Zukunft lesen. »Doch, bestimmt.« »Er hat sich bloß den Kopf angeschlagen, stimmt's? Er war kurz weg, war benommen, aber jetzt ist alles wieder gut.« »Klar.« »Na ja«, Holly Monroe lächelte. »Das hoffen wir jedenfalls. Ob es etwas Ernsteres ist, werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Ob er eine Schädelfraktur hat oder eine Hirnblutung.« Sie rührte Obstsalat unter ihren Kirschjoghurt. Noch am Vortag hätte ich mich über ihre muntersachliche Art aufgeregt, über den direkten Blick, den sie auf mich richtete. Jetzt aber fehlten mir sowohl die Kraft als auch der Wille, meinen Groll aufrechtzuerhalten. Lockwoods Zustand war meine Schuld, und Holly Monroe hatte mich davor bewahrt, mir das Genick zu brechen. »Er ist wach und will frühstücken«, meinte George. »Das ist bestimmt ein gutes Zeichen.« Sie nickte. »Ich habe seinen Verband gewechselt und glaube, es blutet kaum noch. Tee mit Zucker, etwas zu essen und viel, viel Bettruhe. Mehr können wir nicht tun.« Sie stand auf und steckte Brotscheiben in den Toaster. »Von wegen Bettruhe«, entgegnete George. »Ich habe ihn schon dabei erwischt, wie er sich zum Telefon runterschleichen und Miss Wintergarden anrufen wollte.« Holly Monroe setzte lächelnd Wasser auf. »Übernimmst du das bitte, George?« »Na klar, ich warte bis 9, da verkünde ich ihr die frohe Botschaft, dass der Fall erledigt ist. Stimmt doch, Lucy, oder?« »Ja.« Ich schob meine nicht angerührte Müslischüssel weg. »Ja, der Fall der blutigen Fußspuren war tatsächlich erledigt, trotz meines Alleingangs oder gerade deswegen. Bei seinem tollkühnen Sprung zu meiner Rettung hatte Lockwood die Materie des Geistes durchtrennt. Der Geist hatte sich gekrümmt und gewunden und war zurückgewichen. George, der nur Sekunden nach Lockwood dazukam, hatte noch gesehen, wie er im Flur zu den Dienstbotenkammern verschwunden und durch die Dielen in den Flur darunter geschlüpft war. Als ich in Sicherheit war, war George sofort zu der Stelle hingelaufen und hatte sein Taschenmesser in die betreffende Dielenfuge gerammt. Dann hatten wir uns eine halbe Stunde lang ausschließlich um Lockwood gekümmert, der nach seinem Aufprall bewusstlos war. Erst als er wieder zu sich gekommen war und wir die Blutung aus seiner Kopfwunde gestillt hatten, hatte sich George mit einem Stemmeisen und einem Silbernetz bewaffnet, abermals in den Flur begeben. Nach ausgiebigem, lautstarkem Knirschen und Splittern war er mit einem sorgfältig in das Netz eingewickelten Bündel zurückgekehrt. Das Bündel enthielt eine verbeulte Blechschachtel, in der sich ein altmodisches Damenschultertuch befand. Jetzt lag das silbrige Bündel zwischen Teebechern, Müslikartons und dem Schneidebrett mitten auf dem üppig gedeckten Küchentisch. George hatte sich den Bauch bereits vollgeschlagen. Sogar Holly pickte zierlich in einer Auswahl gesunder Frühstücksalternativen herum. Nur ich hatte keinen Bissen herunterbekommen. »Du musst etwas essen, Lucy«, ermahnte mich George. Ich nickte. »Mach ich.« Holly stellte Geschirr und eine Butterdose auf ein Tablett. »Lass den Kopf nicht hängen, Lucy. Wenn du keine Geisterstarre riskiert hättest, hätte uns der Besucher niemals offenbart, wo seine Quelle versteckt war.« »So gesehen?« Sie lächelte mich an. »Hätten wir den Fall ohne deinen Einsatz nicht erfolgreich abschließen können.« Ein kleiner, heißer Knoten zog sich in meinem Bauch zusammen. Ich spürte ihn schon seit ein paar Stunden, seit ich die erste Runde gestammelter Entschuldigungen und Dankesbezeugungen vorgebracht hatte. »Danke«, sagte ich. »Das ist sehr nett von dir.« George sah mich neugierig an. »Was war denn eigentlich mit dir los, Luz? Was hat dich bewogen, den Degen wegzulegen?« »Ja, was eigentlich?« Wenn ich so darüber nachdachte, konnte ich mir nur schwer verzeihen, dass ich mich von dem Geist mit den blutigen Händen so leicht hatte beeinflussen lassen. Aber das hätte ich in Hollys Anwesenheit niemals zugegeben. Ich war nicht mal sicher, ob ich es George gegenüber zugeben wollte. »Warst du vielleicht in Trance?« erkundigte sich Holly. »Ich kannte mal zwei Agenten in Ausbildung, die auf dem Lambeth Walk von einem Streuner hypnotisiert wurden. Sie wurden erst im letzten Augenblick gerettet, so wie du. Sie meinten, es wäre wie Träumen gewesen.« »Ich bin aber nicht in der Ausbildung«, gab ich zurück. »Und ich war ganz im Gegenteil völlig klar im Kopf.« »Denkst du«, konterte George. »Aber das ist offensichtlich ein Irrtum. Eine Theorie besagt, dass manche Geister ihre Kraft aus den Gefühlen und Empfindungen von uns Menschen beziehen. Sie greifen die Gefühle sozusagen ab und treiben ihr Spiel damit. Hast du dich da oben unter dem Dach vielleicht besonders einsam oder bedürftig gefühlt? Quatsch, fauchte ich. Wie kommst du denn darauf? Ich wich seinen Blick aus. Weil es so aussieht, als wären Einsamkeit und Bedürftigkeit Robert Cooks wunde Punkte gewesen, entgegnete George unbeirrt. In einem sensationslösenden Heftchen mit dem Titel »Die schaurigsten Geschichten aus London« bin ich schließlich auf sein Schicksal gestoßen. Eigentlich brauchte ich nicht lange danach zu suchen, aber als ich gehen wollte, hatte die Bebüb die Straße abgesperrt und ich kam nicht weg. Deswegen habe ich mich so verspätet. Auf der Straße war wieder Krawall und dann hatte auch noch jemand einen Schlackerer gesichtet oder es jedenfalls behauptet. Es hat Stunden gedauert, bis ich das Gebäude endlich verlassen konnte. Immerhin ließ der Sensationsbericht über das Grauen vom Hanover Square keine Fragen mehr offen. Dieser Cook, er war übrigens erst 16, ist mehr oder weniger ohne Vater aufgewachsen, weil der immer zu geschäftlich unterwegs war. Dafür hatte er eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter. Sie hat ihn nach Strich und Faden verwöhnt. Als sie starb, kümmerte sich seine alte Kinderfrau um ihn und verwöhnte ihn noch maßloser. Dann starb auch sie, und ein männlicher Diener nahm ihren Platz ein, der von allen Klein Tom genannt wurde. Tom war ein großer und kräftiger, aber nicht besonders heller Mann und allem Anschein nach so gut wie stumm. Der Junge konnte ihn nicht leiden und verlegte sich darauf, ihn zu schikanieren. Er steigerte sich in Wutanfälle hinein, wenn Tom mal einen Auftrag vergaß oder seine Wünsche nicht schnell genug erfüllte. Jedenfalls rastet Robert eines Abends total aus, weil der Diener seine Lieblingsschuhe verloren hat oder so. Er geht runter in die Küche, schlägt auf Tom ein und greift schließlich zum Messer. Überall ist Blut. Tom ist schwer verletzt, aber er ist stark und er ist wütend. Er jagt Robert Cook die Treppe hoch bis ins Dachgeschoss, wo sich die Beine wieder prügeln. Tom stürzt über das Geländer. Cook hockt reglos in einer Blutlache und wird verhaftet. George lehnte sich zurück und schnüffelte dabei unauffällig in seine Achselhöhle. So soll es sich abgespielt haben. Mann, oh Mann, ich muss dringend duschen. Und das Schultertuch, das du gefunden hast, fragte Holly Monroe. Gehörte das seiner Mutter? Glaub schon. Auf jeden Fall war es ihm sehr wichtig. Wer weiß schon, was für eine schräge Mischung aus Liebesbedürftigkeit und Trotz ihn um den Verstand gebracht hat. Ich zuckte die Achseln. Auf jeden Fall war er ein zutiefst verwirrter Mensch. Stimmt, sagte George. Von denen gibt's so einige. Er schaute mich an. Jetzt muss ich aber nach oben, sagte Holly Monroe munter. Sonst wird Lockwood ungeduldig. Ich bringe ihm das Frühstück. Das kann ich doch auch machen, entgegnete George. Du bist bestimmt müde, Holly. Ich schob energisch meinen Stuhl zurück. Nein, das mache ich, sagte ich und schnappte mir das Tablett. Von allen Räumlichkeiten eines Hauses vermittelt im Allgemeinen das Schlafzimmer den besten Eindruck in die Persönlichkeit des jeweiligen Bewohners. Diese Theorie ließ sich auf meine Dachkammer anwenden, überall Skizzenblöcke und auf dem Boden herumliegende Kleidungsstücke und erst recht auf Georges Zimmer, jedenfalls wenn man durch eine kniehohe Schicht aus Leihbüchern, Manuskripten, zerknitterten Klamotten und Waffen gewartet war, um sich überhaupt einen Eindruck zu verschaffen. Lockwoods Zimmer war kein so einfacher Fall. Es gab eine Kommode, auf der eine Reihe alter Jahrbücher von Fitz stand, es gab einen Schrank, in dem seine Hemden und Anzüge ordentlich aufgehängt waren. An den Wänden hingen ein paar Gemälde von fernen Ländern, Flüsse, die sich durch Regenwälder schlängelten, Vulkane, die sich über baumbestandene Berge erhoben. Womöglich erinnerten diese Bilder an die Forschungsreisen seiner Eltern. Ich nahm an, dass es früher ihr Zimmer gewesen war. Aber es gab keine Fotos von ihnen und auch keine von Lockwoods Schwester Jessica. Die gestreifte Tapete und die grün-goldenen Vorhänge waren auf ihre vornehme Art so nichtssagend, dass Lockwood ebenso gut in einer weiß getünchten Zelle hätte wohnen können. Er schlief zwar in diesem Zimmer, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er es nicht richtig bewohnte. Die Vorhänge waren zugezogen, die Nachttischlampe brannte. Lockwood lag im Bett, unter dem Kopf zwei gestreifte Kissen, die schlanken Hände auf der Decke gefaltet. Ein ordentlich gewickelter weißer Verband, der ein bisschen schief saß, wie ein wackeliger Turban, verdeckte den oberen Teil seines Kopfes. An einer Stelle, dort, wo die Wunde durchgeblutet hatte, war ein dunkler Fleck, auf der anderen Seite lugte eine dunkle Haarsträhne unter dem Mull hervor. Lockwood sah blass und schmal aus, was nichts Neues war, und seine Augen strahlten. Er sah mir zu, wie ich das Tablett abstellte. »Es tut mir leid«, sagte ich. »Schon gut, du hast dich bereits entschuldigt. Ich wusste nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr an alles. Ich weiß aber noch, dass ich mit dem Kopf in irgendeinem Schoß aufgewacht bin.« Er grinste. »Ich weiß aber nicht mehr, ob es dein Schoß war oder Hollys.« »Es war Georges Schoß.« »Ach ja?« Er räusperte sich und stemmte sich umständlich ins Sitzen hoch. »Verstehe. Auch gut. Ich soll dir ausrichten, dass du im Bett bleiben sollst. George besteht darauf.« »Er ist jetzt der stellvertretende Chef, was? Mir geht's prima. Holly hat meine Beule versorgt. Guck mal, wie schön sie das gemacht hat. Sie hat mal einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Klar doch. Ich reichte ihm das Tablett. Während er sich einen Marmeladentoast schmierte, betrachtete ich das nächstbeste Gemälde. Es zeigte einen großen, behauenen Stein, der vom Urwald so überwuchert war, dass man ihn unter den Bäumen kaum noch erkennen konnte. »Das ist ein Geistertor der Maya irgendwo auf der Halbinsel Yucatan«, sagte Lockwood, ohne von seinem Teller aufzublicken. »Meine Eltern sind wohl mal dort gewesen.« Er biss knirschend in seinen Toast. »Na schön«, sagte er dann. »Es ist also passiert. Ich hatte dich gewarnt, aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Du hast alles vergessen, was du in deiner Agentenausbildung gelernt hast und nur noch an deine fixe Idee gedacht. Und du hast uns alle in Lebensgefahr gebracht.« Ich holte tief Luft. Jetzt, da die Gelegenheit gekommen war, ihm alles zu erklären, fehlten mir plötzlich die Worte. »Ich weiß, es war blöd von mir, aber ich habe mit dem Geist gesprochen und er hat mir geantwortet. Und anschließend versucht, dich umzubringen. Toll. Es war einfach der falsche Geist, aber...« »Der falsche Geist?« Jetzt lachte er mich aus, leise zwar, aber nicht freundlich. »Du wirst nie auf den richtigen Geist treffen, Lucy. Niemals. Und du wirst so etwas nie wieder versuchen. Ist das klar?« Jetzt reichte es mir. »Ich bin die Einzige, die diese Fähigkeit besitzt, Lockwood. Zählt das denn gar nicht? Mir ist klar, dass ich mich dumm angestellt habe, und ja, ich bin an allem schuld. Aber wenn du gespürt hättest, wie stark die Verbindung war, dann...« »Du hast mir nicht zugehört«, unterbrach er mich. »Ich frage dich noch einmal. Ist das klar?« Ich verdrehte die Augen. »Ja.« »Na, hoffentlich«, sagte er. »Denn sonst nehme ich dich nächstes Mal nicht mehr mit.« »Und wen nimmst du stattdessen mit? Holly Monroe vielleicht?« Daraufhin wurde er auf einmal ganz blass und ernst. »Es ist meine Entscheidung, wen ich mitnehme und wen nicht«, sagte er mit Nachdruck. »Aber ich nehme garantiert niemanden mit, der die Sicherheit anderer Agenten gefährdet. Wenn du den restlichen Winter damit zubringen möchtest, dich im Alleingang mit Mauerklopfern und eiskalten Jungfrauen herumzuschlagen, brauchst es nur zu sagen.« Er senkte den Blick auf den Teller. »Holly ist tüchtig, sie ist hilfsbereit, sie hält die Bude in Schuss. Ach ja, und zufällig hat sie dir das Leben gerettet. Kannst du mir endlich mal verraten, was du gegen sie hast?« Ich zuckte die Achseln. »Sie nervt. Sie kommt einem immer in die Quere.« Lockwood nickte. »Aha, ja, mit ihrem verzweifelten Versuch, dich vor dem Absturz zu bewahren, ist sie dir wahrhaftig in die Quere gekommen, das stimmt. Ich war es nämlich nicht, der dich gerettet hat, und George wäre zu spät gekommen. Aber sie, sie nervt ja nur.« Er schlug die Bettdecke zurück. »Weißt du was? Ich gehe jetzt runter und sage ihr, dass sie dich nächstes Mal fallen lassen soll.« »Leg dich sofort wieder hin!« Der Knoten in meinem Bauch zog sich noch fester zusammen. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt, mein Herz pochte heftig. »Ich weiß sehr gut, was ich ihr verdanke. Ich weiß, wie super perfekt sie ist.« Lockwood schlug mit der flachen Hand auf den Nachttisch. »Wo ist dann das Problem?« »Es gibt kein Problem.« »Warum? Warum hat Rodwell sie eigentlich gehen lassen?« »Hä?« »Holly, wenn sie so perfekt ist, warum hat Rodwell dann auf sie verzichtet? Als ich ihr das erste Mal begegnet bin, hast du mir erzählt, dass man sich dort von ihr getrennt hat. Warum? Es interessiert mich einfach nur.« »Das hatte mit einer internen Umstrukturierung zu tun«, blaffte Lockwood. »Sie war plötzlich jemandem unterstellt, mit dem sie nicht zurechtkam und hat darum gebeten, versetzt zu werden. Man hat ihrem Wunsch nicht entsprochen, da hat sie gekündigt. Noch Fragen?« »Nein!« »Dann ist es ja gut.« »Ja«, sagte ich. »Jetzt ist es gut.« »Sehr schön.« Lockwood schwang die schlafanzugbehosten Beine wieder aufs Bett und ließ sich in die Kissen zurücksinken. »Sehr schön«, wiederholte er, »weil ich nämlich Kopfschmerzen habe.« »Lockwood, ich, am besten ruhst du dich auch ein bisschen aus. Du brauchst Ruhe. Wir brauchen alle Ruhe.« Ihr kennt mich ja. Ich mache, was man mir sagt. Ich verbrachte die nächsten paar Stunden in meinem Zimmer. Ich döste ein bisschen, aber ich war zu überdreht, um richtig zu schlafen und zu müde, um irgendwas Vernünftiges zu tun. Die meiste Zeit starrte ich an die Decke. Einmal hörte ich George unter der Dusche pfeifen, abgesehen davon war es still im Haus. Lockwood und George waren in ihren Zimmern, Holly war heute vermutlich früher gegangen. Natürlich war ich ihr dankbar, keine Frage. Ich war ihnen allen dankbar. Ach, was für ein herrliches Gefühl, dermaßen dankbar zu sein. Ich stieß einen abgrundtiefen Seufzer aus. »Na, was denkst du gerade?« Ich wälzte mich herum und sah zum Fensterbrett hinüber. Seit wir von unserem ersten Ausflug zu Miss Wintergardens Haus zurückgekehrt waren, hatte der Schädel keinen Piep mehr von sich gegeben. Er hatte neben dem Durcheinander aus Kulturbeuteln, Georollern und einem Sortiment zerknauschter Klamotten in seinem Glas auf meinem Fensterbrett gestanden. Jetzt war gegen die triste Novembersonne ein schwaches, pfefferminzgrünes Leuchten hinter der Glaswand zu erkennen. Das Plasma war so durchsichtig, wie ich es noch nie erlebt hatte, der fleckige braune Schädel zeichnete sich praktisch nur als Silhouette ab, auch wenn das Licht auf seiner Scheitelwölbung ein paar Kerben und gewellte Nähten hervorhob. Das grässliche Gesicht ließ sich nicht blicken. Heute war nur die grässliche Stimme anwesend. »Ich kenne das«, sagte sie. Mich kann auch keiner leiden. Ich stützte mich auf die Ellbogen.